Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie wieder aus den Bergen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 30. Juli 2025. Gestern haben wir über den 1. August gesprochen, den schweizerischen Nationalfeiertag, der zum Ausdruck bringt, auf wunderbare, sympathische Art und Weise, wie wir Schweizer unseren Staat verstehen, nämlich von unten nach oben aufgebaut. Der Staat ist nicht Eigentum der Politiker, der politischen Klasse, sondern die Bürger sind der Chef, nicht die hochbezahlten Funktionäre und Politiker, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und diesen 1. August, den begehen wir eben nicht mit staatlichen Prachtentfaltungen und Militärparaden, sondern ganz privat. Wir feiern das zu Hause im Kreis von Familienangehörigen und Freunden. Und zu einem richtigen 1. August gehört eben auch das Feuerwerk dazu. So habe ich das gelernt in meiner Jugend. Und für mich mutet das jetzt ziemlich sektiererisch an, wenn vor allem in diesen verregneten Zeiten jetzt da die Feuerwerksgegner auf die Barrikaden steigen. Ich habe gesehen, heute Morgen im Tagesanzeiger, da haben sie eine Person gefunden, die unter den Lärmemissionen leidet, auch die Haustiere seien verschreckt. Und so kann man natürlich auch eine Empfindsamkeit, eine Empfindlichkeit geradezu kultivieren, um den Leuten einzureden, dass die Schweiz zugrunde geht, wenn man den Nationalfeiertag mit Feuerwerk begeht. Und dass eben der Privatmann, die Privatfamilie Feuerwerk zünden kann, das gehört für mich eben auch zur Autonomie, zur Stärke der schweizerischen Demokratie, dass eben nicht nur der Staat oder die Städte, die öffentlichen Organisationen und Institutionen Feuerwerke veranstalten dürfen. Das wird ja nicht eingeschränkt, wenn wir sehen, wie da eben städtische Autoritäten mit Steuergeldern da in die Luft Raketen jagen. Das ist dann erlaubt, das soll erlaubt sein. Aber eben wenn der Privatmann, wenn die private Familie das tut, dann steht es unter Verdacht. Ich wittere hier, Sie spüren es, meine Damen und Herren, erneut ein staatliches Ausgreifen, ein Zurückdrängen dessen, was eben die Schweiz ausmacht. Am 1. August ganz besonders, dass wir eben unseren Staat in der Hand haben und uns da nicht von Vögten, von fremden Vögten, aber auch nicht von fremden Vögten im eigenen Land den 1. August kaputt reden und mies machen lassen. Was sind die Nachrichten, was sind die Schlagzeilen am heutigen Tag? Putin-Unterstützer reisen in die Schweiz ein, trotz Sanktionen. Ein fürchterlicher Skandal, den da unsere Journalisten wieder ausgemacht haben. Die Interparlamentarische Union in Genf, also eine internationale Institution, führt eine Versammlung durch und da sind eben auch russische Parlamentarier eingeladen. Offenbar hat unser Migrationsamt da entsprechende Ausnahmebewilligungen erteilt, aber da rümpfen die Medien jetzt die Nase. Wobei, interessant, ich hätte eigentlich schärfere Reaktionen erwartet und auch giftigere Kommentare. Das Ganze wird mehr oder weniger nachrichtlich berichtet. Und daraus können wir vielleicht ablesen, dass die Feindseligkeit, dieser ideologische Furor in diesem Ukraine-Krieg möglicherweise etwas nachlassen könnte. Natürlich auch begründet durch die Einsicht, dass all das, was die Medien als unumstößliche Wahrheiten verkündet haben in den letzten Jahren, dass das alles in sich zusammenfällt. Vor allem die Theorie, dass Russland auf dem Schlachtfeld besiegt werde durch die Ukraine. Ganz im Gegenteil, sogar die NZZ, das ist ja das größte Ukraine-Propagandablatt in der Schweiz, die NZZ hat jetzt feststellen müssen, dass es durchaus möglich sei, dass also die Ukraine diesen Krieg verliere, weil Zelensky die Menschen ausgehen, die Soldaten. Und das ist eben die schreckliche Realität in diesem Krieg, dass eben ein aussichtsloser Krieg ausgefochten wird und die westliche Seite, der westliche Block, allem voran die EU, die hatten nichts Besseres zu tun, als diese Regierung noch in ihrem völlig sinnlosen kriegerischen Verhalten zu unterstützen. Das wird dann ausgedeutet natürlich in den entsprechenden Kreisen, die sagen, ja, das sei Defaitismus, man kann sich doch nicht einfach ergeben. Doch, man muss sich ergeben als Staat, wenn du keine Chance hast, dich zu verteidigen, wenn die Zerstörung Selbstbestimmungserklärung deines Landes der einzige Preis ist. Ja, da musst du dich ergeben, außer du willst, dass dein Land zerstört wird und deine Landsleute umgebracht werden. Man muss eine diplomatische Lösung finden. Das ist schrecklich manchmal, das mag auch moralisch schwer akzeptabel und verdaulich sein, aber es ist ein Gebot der sogenannten Verantwortungsethik und eben nicht diese Gesinnungsraserei, die da kultiviert wurde, auch und gerade in diesem Ukraine-Krieg. Nichts Neues. Wir haben das ja gesehen in den Medien, bereits beim Klima, bei der Migration, bei Corona, immer wieder diese Gesinnungsraserei, dieser Gesinnungsfuror und überhaupt keine Kosten-Nutzen-Rechnungen, keine aus meiner Sicht sachlichen, realistischen Beurteilungen. Britisches Ultimatum: London droht Israel mit der Anerkennung eines palästinensischen Staats im September. Ich habe auch gestern davon gesprochen, dass dieser Nahostkrieg etwas Kompliziertes ist. Und all diese Berichte und jetzt auch Stellungnahmen, die wir sehen, die natürlich sehr pro-palästinensisch sind, anti-israelisch, aufgrund der Bilder, der schrecklichen Bilder, natürlich, die niemanden kalt lassen, aber eben diese Politik der Emotionen blendet aus, dass dieser aktuelle Krieg, dieser Konflikt gestartet wurde von einer mörderischen Terrororganisation, die die Auslöschung Israels auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und das Tragische besteht darin, dass nun also dieses palästinensische Kalkül, seht her, die Israelis sind ein Verbrecherstaat, das ist ja fürchterlich, was sie uns antun. Also dieses sogenannte Narrativ, das scheint jetzt zum Beispiel auch in England immer mehr an Boden zu gewinnen. Und das wiederum sehe ich zumindest vor dem Hintergrund natürlich auch der massiven Einwanderung, die sie haben in diese Länder aus der arabischen Welt. Und deshalb werden natürlich auch die arabischen oder palästinensischen anti-israelischen Positionen in Europa immer stärker mehrheitsfähig. Und in Großbritannien deshalb ist auch diese Kehrtwende nicht zum Nennwert zu nehmen. Die ist natürlich vor allem eine Folge der inneren Befindlichkeit der Linken in Großbritannien, den Premierminister Keir Starmer, der eigentlich seit Amtsbeginn in den Seilen hängt, der sieht sich gezwungen zu reagieren auf die Drohung des früheren Parteichefs Corbyn, eine neue Linke, eine noch linkere Linke zu gründen und dies eben mit prononciert anti-israelischen Positionen. Ich bin da wirklich hin und her gerissen in dieser ganzen Frage. Ich sehe auch die Schrecklichkeit und die Fürchterlichkeit, die zivilen Opfer. Wir können da auch nicht jede Zahl auf die Goldwaage legen, aber es ist eine Tatsache, dass Zehntausende von Palästinensern, auch von Zivilisten gestorben sind. Und das ist schrecklich. Auf der anderen Seite müssen wir aber in diese Betrachtung auch einbeziehen, dass es die Hamas eiskalt, diese Terrororganisation, die ja die Verantwortung trägt, auch im Namen der Bevölkerung, darf man sagen, hier auftritt, dass diese Hamas es natürlich darauf angelegt hat, die eigene Zivilbevölkerung zu verheizen durch die Unterkellerung des Gazastreifens mit militärischer Infrastruktur, ausgerechnet und mit präziser Absicht natürlich so abgezirkelt, dass militärische Hauptquartiere an ganz empfindlichen auch zivilen Wohnstätten, Spitälern und Schulen angesiedelt wurden. Das ist auch ein Verbrechen, wenn man sich dermaßen positioniert. Aber ich glaube, mit solchen moralischen oder auch eben moralisierenden Begriffen, die oft sehr einseitig und emotional gefärbt sind, kommt man hier nicht durch. Das ist eine komplexe Konfliktlage und die Europäer, die Briten, die Deutschen, auch die Schweizer, die sollten sich meines Erachtens, die Schweizer sowieso nicht da, allzu sehr einmischen. Das ist ein regionaler Konflikt und man hat dafür zu sorgen, dass es ein regionaler Konflikt bleibt mit einer sehr speziellen inneren Konfliktlage zwischen eben der israelischen und im weitesten Sinn der arabischen Seite. Wobei auch die Araber, und das muss man auch hier ganz klar festhalten, nicht auf der Seite der Palästinenser stehen. Ich lese heute Morgen Stellungnahmen arabischer Regierungen, die sagen, dass eben die Hamas zwingend abdanken müsse. Und diese Hamas ist ein Hindernis auf dem Weg zu einem Frieden. Da hat die israelische Regierung zweifellos recht. Und ich glaube, man muss auch da aufpassen, dass man nicht immer nur von Netanyahu spricht, um das Ganze zu personalisieren, weil Netanyahu ist vor allem in der linken Publizistik ein seit Jahren gepflegtes Feindbild. Man muss von Israel sprechen, von den nationalen Interessen und auch von der legitimen, vom legitimen Recht darauf, als Staat zu überleben. Das Das ist hier der entscheidende Punkt. Und das wird mir zu stark ausgeblendet in dieser israelkritischen Berichterstattung, wobei ich, wie gesagt, nicht ins Gegenteil verfallen würde. Das maße ich mir nicht an, solche Urteile hier abzugeben. Aber was ich da heute Morgen in den Zeitungen sehe, ist mir zu einseitig, zu stark eingefärbt, auch von diesen Migrationsbewegungen, die in den letzten Jahren leider auch in der Schweiz stattgefunden haben. Wie ist Trumps Zolldeal mit der EU zu bewerten? Das beschäftigt die Medien nach wie vor, vielleicht auch aus Mangel an anderen Nachrichten. Jetzt aus Schweizer Perspektive müssen wir vor allem natürlich beobachten, was unsere Unterhändler herausgeholt haben. Die Europäische Union hat in diesen Verhandlungen versagt. Ich werde dazu noch etwas im internationalen Programm hinzufügen. Aber für die Schweiz bleibt wichtig, dass wir unsere nationalen Interessen ganz klar gegenüber den Vereinigten Staaten verteidigen. Und das heißt, dass eben die Landwirtschaft, die gefährdete, die zerbrechliche Landwirtschaft, die unter sehr schwierigen Bedingungen in der Schweiz arbeiten muss. Sie sehen das im Hintergrund. Wir haben sehr viele Berge, wir haben nicht eine unendliche, bebaubare Landwirtschaftsfläche. Das heißt, wir können gar nicht diese Produktionsmassen fabrizieren, die uns erlauben würden, konkurrenzfähig auf den Weltmärkten aufzutreten. Die Schweiz ist während zweier Weltkriege fast verhungert und deshalb ist man zum Schluss gekommen, die Landwirtschaft auch staatlich zu unterstützen, weil das für uns im nationalen Interesse ist, im nationalen Überlebensinteresse. Und das hat man den Amerikanern klar zu machen. Ich glaube, dass Bundesrat Parmelin, der Wirtschaftsminister, der ja selber ein Landwirt ist, ein Weinbauer, dass seine Leute in der Lage sein werden, den Amerikanern das zu erklären. Wir haben das, als ich noch im Parlament war, mit den Amerikanern oft besprochen, damals mit der Trump-Regierung, also mit Exponenten dieser Regierung, insbesondere mit dem amerikanischen Botschafter. Und wir haben ihm immer gesagt, Ed, du musst ganz klar sehen, was ihr macht mit dem Aluminium, zum Beispiel gegenüber China, dass eben die Amerikaner ihre Flugzeugträger nicht bei den Chinesen kaufen wollen im Kriegsfall. Das ist verständlich, das wollt ihr zu Hause haben, das schützt ihr, ist absolut nachvollziehbar. Aber ihr Amerikaner, ihr habt auch zu verstehen, dass wir genau das Gleiche mit der Landwirtschaft haben. Die Schweiz ist zweimal fast verhungert und deshalb wollen wir eine eigene Landwirtschaft. Und wenn ihr uns mit der Landwirtschaft überschwemmt, mit billigen Produkten, dann gehen unsere Bauern, kommen sie noch mehr unter Druck. Und das ist das nationale Sicherheits- und Überlebensinteresse der Schweiz, das in diesen Verhandlungen ganz klar verteidigt werden muss. Wir sind gespannt. Die EU auf jeden Fall ist sehr überheblich in diese Verhandlungen eingestiegen, schlecht vorbereitet, wie wir jetzt hören. Es kommt immer mehr heraus und am Schluss hat man eben eine schlechte Lösung, in die man sich auch hineinmanövriert hat durch eine allzu einseitige Außenpolitik. 12 Grad und draußen rauscht der Regen. Willkommen im Herbst. Plötzlich ist Herbst mitten im Sommer und überall ist Summertime Sadness. Also bei mir ist nicht Summertime Sadness. Ich habe Ihnen gestern Bilder aus dem Tessin gezeigt. Da hat es am Wochenende geregnet. Nachher war es schön. Hier in den Schweizer Bergen hat es auch oft geregnet. Jetzt hat sich die Lage etwas sommerlich entspannt, könnte man sagen, bei durchaus frischen Temperaturen. Also der angekündigte Hitzesommer da, der Klimaapokalyptiker ist in dieser Form nicht eingetreten in der Schweiz, was natürlich die Medien ärgert. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn es regnet, ich rede jetzt nicht von diesen flutartigen Regenfällen, die man am Samstag gesehen hat, sondern wenn es regnet, dann ist das auch eine gute Nachricht für die Natur. Dann haben die Tiere Freude, dann haben die Pflanzen Freude. Und was ich feststelle, ist, seit diesem ganzen Klimaterror, den wir da in den Medien erleben, scheinen die Zeitungen und scheinen zusehends auch die Leute die Freude am Leben zu verlieren, die Freude am Wetter zu verlieren. Man ist einfach in jeder Hinsicht schlecht gelaunt. Wenn es heiß wird, dann ist das ein Vorbote der Klimakatastrophe. Wenn es regnet, ist auch nicht recht. Also dieses Gejammer über das Wetter ist zum nationalen Volkssport geworden, fürchterlich. Eine Joggerin wird im Wald aus dem Nichts von einem Mann attackiert und gewürgt. Es ist nicht die einzige Straftat des jungen Angreifers. Gleichzeitig lesen wir Schlagzeilen über häusliche Gewalt in der Schweiz. Ich sage nur, begrenzt die Zuwanderung. Wir haben zu viele und wir haben die Falschen, die kommen. Zu viele von den Falschen. Und noch immer hat unser Migrationsminister Beat Jans, der SP-Bundesrat, den Ernst der Lage nicht erkannt. Aber mittlerweile gehört das einfach zum Begleit zur Begleitmusik bei der morgendlichen Zeitungslektüre, dass wir uns da gewöhnen sollen an diese Fälle von importierter Kriminalität. Ich erinnere an das Interview, das Roman Zeller geführt hat mit Frank Urbaniok, dem Experten, der sich in dieser Gewaltkriminalität seit vielen, vielen Jahrzehnten bewegt. Ich habe schon als Chefredakteur des Tagesanzeiger-Magazins Frank Urbaniok vorgestellt vor nahezu 30 Jahren, und er hat in einem neuen Buch sehr brisant darauf aufmerksam gemacht, dass es eben diese kulturellen Prägungen gibt, die man ernst nehmen muss, auch und gerade in der Zuwanderungspolitik. Das ist ja ein No-Brainer, das ist ja, da musst du nicht studiert haben, um das zu wissen, dass es hier eben auch kulturelle Unverträglichkeiten gibt. Das ist auch nicht Rassismus, das festzuhalten. Das sind keine unveränderlichen Unverträglichkeiten, aber es sind im Moment existierende Unverträglichkeiten, und die hat man gefälligst ernst zu nehmen auf Seiten einer Landesregierung. Stille Nacht statt 1. August-Raketen, ein nationales Verbot von Feuerwerk rückt näher. Ja eben, aber da können Sie Gift darauf nehmen, dass der Staat sich selber das Recht vorbehält, Feuerwerksveranstaltungen durchzuführen. Der Staat soll sich dann sozusagen in diesem Feuerwerk ein Denkmal setzen können. Aber nein, der Bürger natürlich nicht. Wir werden entwaffnet. Wir müssen unsere Militärwaffen, die Militärmunition abgeben, aber wir müssen natürlich auch das Feuerwerk abgeben. Da sehen Sie einfach, dass der Staat sich hier in der Schweiz auf unschweizerische Art auszubreiten gedenkt. Und er hat natürlich seine willigen Helfer da auch, vor allem bei den linken Medien, die da mit machen, die das richtig finden, die uns jetzt auch noch die Freude am Feuerwerk vermiesen wollen. Mitte-Ständerat Benedikt Würth: Wir müssen lernen, EU-Recht kreativ umzusetzen. Das hält sich in den Schlagzeilen. Ich habe gestern schon darüber gesprochen. Und kein vernünftiger Mensch, meine Damen und Herren, schließt einen Vertrag ab, den er von vornherein nicht einhalten will. Das ist der entscheidende Befund hier. Und wenn es EU-Turbos, EU-Verfechter und Befürworter wie Benedikt Würth oder eben auch dieser Simon Michel aus dem Kanton Solothurn, der FDP, wenn die kommen und sagen, ja, diese Verträge, wir müssen uns ja dann nicht daran halten, wenn es für die Schweiz eng werden könnte, das ist keine seriöse Position, meine Damen und Herren. Und damit widerlegen sich diese EU-Turbos. Selbst kein vernünftiger Mensch unterschreibt einen Vertrag, den er von vornherein nicht einhalten will. Das ist die ganz klare Ansage, die hier gemacht werden muss. Zum Schluss noch eine traurige Nachricht. Jean-Pierre Ecker, der Leichtathlet, der frühere Leichtathlet und spätere Trainer des Erfolgskugelstößers Werner Günther, den ich natürlich als Sportjournalist noch in seiner vollen Blüte begleitet habe, auch bei seinem Wahnsinnsstoß in Bern damals an einem regionalen Leichtathletik-Meeting 1988, 22,75 Meter hat damals Werner Günther die Kugel gestoßen. Am gleichen Meeting noch Sebastian Coe, schon etwas älter, über 30 Jahre alt, aber mit einer seiner besten 800-Meter-Zeiten. Ein fantastisches Leichtathletik-Meeting, und ich kann mich gut erinnern, konnte damals noch nicht Auto fahren, bin dann mit Kollegen zurückgefahren nach Zürich, musste aber dann in Baden aussteigen und habe eines dieser wunderschönen Hotels am Fluss genießen können. Es wurde dann kurz darauf vorübergehend geschlossen. Fantastische Erinnerungen, 1988. Und 4 Jahre später in Barcelona habe ich den Jean-Pierre Ecker dann noch getroffen als Trainer von Werner Günther, ein sehr sympathischer Mann in einer ganz anderen Zeit der Leichtathletik. Das muss man natürlich auch sagen, was den Umgang mit leistungsaufbauenden Präparaten angeht. Aber Jean-Pierre Ecker, auch ein charismatischer Sportsmann, ein toller Typ, und jetzt gestorben. Er möge in Frieden ruhen. Und wir wünschen natürlich auch seinen Angehörigen viel Kraft. Diesen großen Verlust, der war eine echt sesselfüllende, eine raumfüllende Persönlichkeit, diesen Verlust zu verkraften. Ich verabschiede mich fürs Erste, meine Damen und Herren. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt gibt's dann gleich die internationalen Nachrichten. Ihnen wünsche ich einen schönen Tag. Und ich werde dann noch, bevor ich ein paar Tage dann tatsächlich Daily Pause mache, werde ich Ihnen noch die Sommerausgabe vorstellen und ein paar Gedanken zum 1. August auf den Weg geben. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Demokratie verteidigen, unsere Unabhängigkeit und unser Feuerwerk. Das ist eine ganz entscheidende Qualität, die hier in den Vordergrund gerückt werden muss. Bis gleich.